Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Britta's Hafen Podcast. Der Podcast, in dem du etwas über außergewöhnliche Berufe, echte Persönlichkeiten und maritime Chancen hörst.
Mein Name ist Britta und ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Fairplay Towage Group.
Dafür ein herzliches Dankeschön.
Heute haben wir ein Thema, um das es in keiner einzigen vorangegangenen Folge ging. Etwas Kulinarisches. Die Oberhafenkantine, eines der Gebäude, die jeder Hamburger und jeder Hamburg-Besucher zumindest schon auf einer Postkarte gesehen hat. Es handelt sich um das kleine schiefe Rotklinkerhäuschen an der Oberhafenbrücke. Und die Oberhafenkantine feiert ihren 100. Geburtstag. 100 Jahre Geschichte und Geschichten. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, heute mit einer Expertin über die Oberhafenkantine zu sprechen, denn sie gehört zur Familie der Eigentümer des Hauses und es ist Dr. Julia Kretschmer-Wachsmann. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein heute.
Ich freue mich auch so und freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute im Podcast zu sprechen. Vielen, vielen Dank dafür. Aber bevor wir in die Geschichte des Hauses der Oberhafenkantine einsteigen, mögen Sie sich bitte einmal selber vorstellen.
Ich bin Künstlerin in erster Linie. Ich bin Musikwissenschaftlerin, Literaturwissenschaftlerin und nebenbei eben auch gehören mir und meinem Mann hier die Oberhafenkantine nunmehr seit 2002. Da haben wir es von den Eigentümern damals, den Brüdern Händel, nämlich den Söhnen von Anita Händel, erworben. Ein vom Verfall bedrohtes Kulturdenkmal, um das man herumgehen kann, eine richtige Hamburgensie. Und seitdem ja lieben wir diesen Ort, so wie viele Hamburgerinnen und Hamburger auch.
Ich habe auch gelesen, Sie sind auch Sängerin.
Genau, ich bin auch Sängerin. Ich habe neben Musikwissenschaften, Literaturwissenschaften auch Gesang studiert tatsächlich, war an der Musical Stage School hier, habe eine Ausbildung gemacht. Genau, und tanze oder singe auf vielen Hochzeiten. Und ja, das ist so meine Profession, die Musik und die Literatur. Und bin auch in Planetarien tätig und erzähle dort magische Geschichten für Kuppeln mit ganz viel Musik und ganz viel Märchenhaften. Deswegen passt dieses Häuschen auch so dazu. Das ist ja auch ganz magisch und märchenhaft.
Spannend. Vielen, vielen Dank. Zum 100-jährigen Jubiläum der Oberhafenkantine gibt es nun eine Ausstellung, die an bestimmten Tagen auch für die Öffentlichkeit geöffnet ist. Die Termine habe ich natürlich nicht Shownotes gelegt. Kleiner Rückblick. 1925 wurde die Oberhafenkantine von Kantinenwirt Hermann Spahr erbaut. Die Oberhafenkantine ist tatsächlich die letzte originale Kaffeeklappe, die heute noch Gäste bewirtet. Kantinen und Kaffeeklappen gehörten früher zum Bild des Hafens wie Kräne und Kaianlagen. Und die Hafenarbeiter holten sich dort Kaffee und Frikadellen. Sie waren Treffpunkt und Umschlagsplatz für die neuesten Geschichten von der Waterkant. Und später führte Anita Händel, die Tochter von Hermann Spahr, das Restaurant 72 Jahre lang. Nämlich bis zu ihrem Tode im Jahre 1997. So lange stand Anita Händel hinter dem Tresen und war die gute Seele des Hauses. Ich kann mir gut vorstellen, dass es aus dieser Zeit Bilder und Geschichten gibt. Könnten Sie die eine oder andere Geschichte verraten? Und was werden wir genau in dieser Ausstellung sehen?
Es sind tatsächlich Bilder aus den letzten 100 Jahren hier aus der Hafengeschichte. Wir werden was vom ehemaligen Fruchthof Großmarkt sehen. Es waren ja auch Kutscher hier tatsächlich und Schauermänner, die Kunden in den 1925er Jahren und später. Also ganz historische Fotografien und vor allem ganz wunderbare Fotos von Andreas Tubaben. Dagmar Hanniger kuratiert ja diese Ausstellung, die Kulturschaffen. Und Andreas Tubaben hat ganz wunderbare Fotos gemacht. Insbesondere 1996, ein Jahr vor dem Tod Anitas, hat er hier Aufnahmen dieser Wirtin gemacht, wie sie hier wirkt, wie sie hier Frikadellen über den Tresen reicht, wie sie hier selber kocht, wie sie hier schaltet und waltet. Das sind ganz tolle Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die es zu sehen gibt. Und genauso dann im Jahr 2003, als wir dann Andreas Tubaben noch einmal den Schlüssel übergaben, um hier wirklich im Grunde Stillleben zu fotografieren. Also es war alles genauso wie am letzten Tag, wo Anita hier noch vor Ort war. Es war alles unverändert und das sind für mich ganz besonders emotional wunderschöne Bilder. Also es ist wirklich wie Kunstwerke, Stillleben, wie es wirklich, wie man schon sah, verstaubt dann das Geschirr und es finde ich ganz besonders berührende Fotografien, die es zu sehen geben wird dann in der Ausstellung.
Also da bin ich richtig gespannt auf die Ausstellung. Ich erzähle noch mal ein bisschen was aus der Geschichte, um die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen abzuholen. Nur wenige Wochen nach Anitas Tod wird ja die Oberhafenkantine wegen akuter Einsturzgefahr vom Ordnungsamt geschlossen. Den Krieg hatte das Häuschen unbeschadet überstanden, aber Sturmfluten und Unterspülungen, die haben das Häuschen ganz schön in Schräglage gebracht. Mit dem Ableben der Urwirtin hat man nun fast gedacht, jetzt gibt's den Abriss. Aber im Jahr 2000 hat die Stadt Hamburg das Ganze dann doch unter Denkmalschutz gestellt. Und 2 Jahre später haben sie dann mit ihrem Mann zusammen dieses marode Haus gekauft. Gerade Häuser, die unter Denkmalschutz stehen, das ist ja richtig teuer, die zu renovieren. Ja, da hat sich mir sofort die Frage gestellt, wie kommt man denn auf eine Idee, dann genau dieses Haus zu kaufen? Haben Sie dann eine besondere Beziehung zu diesem Haus?
Ja, also wir haben zu allen Häusern, die Geschichten erzählen, zu Erinnerungsorten eine besondere Beziehung und lieben einfach Orte mit einer besonderen Aura. Das können Sakralräume sein, ja, Räume oder Orte mit einer spirituellen Aura. Das trifft für die Oberhafenkantine nicht unbedingt zu, aber es ist auf jeden Fall ein Ort mit Geschichte und eine Hamburgensie, die einfach weitererzählt werden muss, diese Geschichte und Traditionen, die auch weitergelebt werden sollten. Und wir haben von jeher ein Fable für vom Verfall bedrohte Kulturdenkmäler und dieser Ort war einfach, stand zum Verkauf und da war völlig klar, den müssen wir erhalten. Und es war auch klar, dass er natürlich große Kosten auf uns zukommen und die Sanierung war dann ja von 2005 bis 2010, wo tatsächlich eben auch die Herausforderung war, trotz der Schräglage diesen Ort, dem eine Haltung zu geben, dass er nicht weiter durch Sturmfluten immer weiter absackt und irgendwann ein Statiker gesagt, jetzt können wir hier nicht mehr diesen Raum weiter bewirten, das ist einfach zu gefährlich. Und so wurden dann Betonschuhe genau gelegt, sozusagen die Betonschuhe, die diese Kantine halten, damit sie nicht weiter absackt und die Wassermassen nicht mit so einer Wucht eindringen können.
Darf ich da einmal einhaken? Betonschuhe? Was ist denn ein Betonschuh? Hat man einen Schuh unter den?
Also im Grunde, ja, das ist so, ne? Das ist so eine Metapher. Im Grunde mit Beton, das untermauert so, dass eben wirklich tatsächlich diese Wucht der Wassermassen nicht mehr so extrem und schnell in die Kantine eindringen kann. So, und dass das Wasser nicht so steigen kann. Also dass diese Wassermassen abgehalten werden und es nicht die Statik immer weiter in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ist ja so die Herausforderung, ne? Muss man schauen, wie lange die Kantine trotz dieser Sanierungsmaßnahmen, die getätigt wurden, standhalten kann. Es kann sein, dass die übernächste Sturmflut das den gar ausbedeutet. So. Deswegen ist die Idee, auch Sebastian Libbert, der derzeitige Pächter und mein Mann haben da ganz schöne Ideen ersonnen mit Architekten und Statikern zusammen, die Kantine ein Stück weit zu versetzen, dass sie eben nicht mehr ganz so am Wasser verortet ist, sondern ein bisschen höher gelegt ist. Zum Beispiel genau hier nebenan auf dem Zollamt auf dem Dach. Also da gibt es ganz viele großartige Ideen, die auch umsetzbar sind, wenn denn auch die Stadt mitspielt. Die ist natürlich die Herausforderung, da wirklich auch die politischen Entscheiderinnen und Entscheider mit ins Boot zu holen und vor allem die Deutsche Bahn, alle, die hier Mitspracherecht haben und die Hafen City, dass gesagt wird, hey, wir packen das gemeinsam an. Dieser Ort ist so erhaltenswert, dass wir ihn ja in naher Zukunft doch versetzen möchten.
Was für eine irre Idee. Mhm. Ich bin total gespannt. Mhm. Das habe ich ja noch nie gehört. Ist ja toll. Also ich muss noch mal sagen, also wir sitzen hier im ersten Stock von der Oberhafenkantine und man muss eine sehr schmale, sehr steile Treppe raufgehen. Da wurde mir schon ein bisschen schwindelig. Und als ich dann in den Raum kam, habe ich wirklich gedacht, Mann, haben wir Schrägseite. Und wir sitzen hier auch wirklich so ein bisschen schief am Tisch. Man merkt, wie das Haus schon so ein bisschen nach vorne überkippt sozusagen. Ne?
Ja. Und da gibt's ja auch den Song In Beten Schäf hat Gott lebt, den ich gemeinsam mit Franz Plaza und Tim Sebastian Hau meinem Gitarristen, wir haben den zusammen geschrieben und das ist die Hymne an diesen ganz besonderen Ort und der wird auch zur Ausstellungseröffnung jetzt am 25. Juli vorgetragen werden live, da freue ich mich sehr drauf. Wir haben auch eine Hymne für Anita und auch für die Hamburger Weißwurst, eine kulinarische ja, Spezialität, die hier regelmäßig auf dem Speiseplan steht. Also wir haben auch mit Songs diesem Ort und den Rezepten gewidmet.
Interessant, aber Hamburger Weißwurst, das müssen Sie bitte noch mal kurz erklären. Was ist denn da
drin? Tatsächlich, da ist Hering drin oder wahlweise Kaviar. Und das schmeckt man auch. Ich habe gerade vorhin hier noch mal die neueste Version verköstigen dürfen und die schmeckt großartig und wird auch es wieder auf den Speiseplan schaffen. Entwickelt hat die tatsächlich Thorsten Giller, der hier interimsmäßig nach Christa und Tim Melzer, die ja diesen Ort auch bewirtschaftet oder bewirtet haben, von 2006 bis Ende 2007, wo eine Sturmflut kam und dann Christa Melzer sagte, das wird mir wirklich zu viel. Da hat Thorsten Gillert, der seinerzeit als Artisan auch hier in Hamburg seins nennen durfte, hat es groß, ist ein großartiger Koch, muss ich sagen, hat ganz tolle Rezepte uns hinterlassen und unter anderem auch das der Hamburger Weißwurst in Anlehnung an die französische Boudin Blanc, die während der französischen Besatzung unter Marschall Louis-Nicolas Davout hier in Hamburg, so die Legende, erstmals verköstigt wurde. Genau.
Also dann hat ja hier praktisch jedes Gericht eine Geschichte.
Genau. Und Welle ist hier ganz besonders beliebt, aber auch das Hamburger Rundstück. Genau. Und der Lapskaus. Also absolut Hamburger Hausmannskost, die man hier genießen kann.
Weißt, wir haben ja inzwischen nicht nur Hörerinnen und Hörer aus Hamburg, sondern auch von weit entfernt. Deswegen die kurze Erklärung, Rundstück warm, was ist das eigentlich? Rundstück warm ist im Prinzip ein Stück Braten mit Soße drauf und das Ganze in einem Weizenbrötchen. Jetzt habe ich ja heute so viele Geschichten zu den Rezepten gehört, deswegen habe ich kurz mal in Wikipedia geguckt, was eigentlich die Geschichte zu Rundstück warm ist. Als Erfinder des Rundstück warm gilt der Wirt Heinrich Heckel. Er betrieb an der Ecke Reeperbahn-Heinestraße ein Bierhaus, nämlich das Bierhaus Heckel. Und es gibt zwei Geschichten, wie das Essen entstanden sein könnte. Einmal gab es wohl eine Gesellschaft, die 1901 nach Küchenschluss in Heckels Restaurant kam. So spät noch eine ganze Reihe Essen zu zaubern, das ist natürlich schwierig. Aber es war noch etwas vom Braten da, also zack, aufgeschnitten, in die Brötchen gelegt, Soße drüber und als Rundstück warm verkauft. Es gibt aber noch eine zweite Geschichte, ebenfalls über dieses Bierhaus Heckel. Da war es so, dass die Köchin erkrankt war und Herr Heckel selber nicht wusste, wie er das managen soll in der Küche. Deswegen hat er Rundstücke aufgeschnitten, Braten rein, Soße drüber und hat das ganze Rundstück warm genannt. Wie dem auch sei, spätestens ab dem frühen 20. Jahrhundert wurde in Hamburg das Rundstück warm als Gericht angeboten.
Wir hatten ja jetzt Corona dazwischen, wir hatten ganz schwierige Zeiten, dann haben Sie von den Sturmfluten berichtet. Das ist ja wirklich erstaunlich, dass diese kleine Restaurant mit wie viele Tischen hat es? Wie viele Plätze hat eigentlich die Oberhafenkantine?
Wir sagen 50 maximal, also 30 können unten sitzen, 20 hier oben nochmal im Clubraum. Das ist das.
Also es sind ja nicht unendlich viele Plätze und trotzdem hat die Oberhafenkantine bis heute überlebt.
Ja.
Das ist, ja. Da muss es ja ein Geheimrezept.
Ja, das hat ganz viel mit, ja, die Küche, aber es hat auch ganz viel mit Herzblut, Leidenschaft zu tun, auch mit so einem Pächter wie Sebastian Libbert, der seit 2011 vier Jahren an unserer Seite ist, der auch wirklich bei jeder Sturmflut mit selber anpackt, irgendwie vor Ort ist, das ganze Team, was wirklich die Küche jedes Mal dann ausräumen muss. Es muss ja alles hochgeräumt werden. Das heißt, wenn irgendwie ja die Wasserstandsmeldung oder die Wettermeldung oder die Sturmflutwarnung, da muss 24 Stunden vorher die Küche leergeräumt werden. Also hier sind wirklich ganz viele Menschen, die einfach voller Herzblut und Leidenschaft hier an diesen Ort glauben und ihn erhalten möchten und jedes Mal hier wirklich in der Nacht- und Nebelaktion mit anpacken. Sonst wäre das hier gar nicht möglich.
Und dann wahrscheinlich alles über diese schmale, steile Treppe nach oben.
Ja, und es wird ja nicht weniger mit den Sturmfluten und gerade in den Wintermonaten ist man natürlich total wachsam und muss eben Standby sein.
Ja, irre. Also dann erstmal ein ganz, ganz großes Kompliment und vielen, vielen Dank an die gesamte Crew.
Ja, auf jeden Fall. Das schweißt natürlich auch unheimlich zusammen. Sebastian sagt immer super Teambuilding, aber natürlich auch wahnsinnig herausfordernd, ne? Und von daher tatsächlich, im Moment ist es so, dass die Statik absolut so ist, dass das Haus weiter wunderbar bewirtschaftet werden kann. Aber eben für die Zukunft muss einfach eine Lösung her, denn die Sturmfluten werden nicht weniger, Klimawandel etc. Das ist eben nur eine Frage der Zeit, bis es in öfterer, in höherer Schlagzahl kommt, ne?
Ja, klar, kann man sich vorstellen. Heute ist ja die Oberhafenkantine so, wie Anita Hähnel das wirklich damals verlassen hat, in demselben Zustand. Da kann ich mir jetzt vorstellen, dass es viele Dinge zu renovieren und wiederherzustellen gab. Da gibt's ja auch so einen Aufzug für Speisen und so weiter. Da würde ich nochmal gerne fragen, gibt's da besondere Geschichten, woran speziell gearbeitet worden ist?
Mhm. Gut, der Speiseaufzug wird so heute nicht mehr genutzt. Er ist mobil und er kann genutzt werden, aber das ist einfach bei der Menge am Publikum, die zu bewirten sind, gar nicht machbar. Und es ist auch so, dass die Suppe dann wirklich vom Teller rutschen würde. Also der ist schon sehr fragil, aber ist noch, kann theoretisch genutzt werden. Was natürlich eine Herausforderung war, war eine Konzession wieder zu bekommen nach der Wiedereröffnung, nach der Sanierung, nämlich weil die Schräglage natürlich eine Herausforderung ist und der Tresen ist tatsächlich geeicht. Das war eine Bedingung, dass gesagt wird, okay, dass das Bier, dass die Eichmarke abgenommen werden kann. Der Tresen ist geeicht, die Lampen sind gerade, das sieht man auch, wenn man unten reingeht, sieht man, denkt man, was ist hier los? Und die Lampen hängen gerade, das Haus ist schief. Also es gab so ein paar Auflagen und Parameter, die überhaupt erfüllt werden mussten, damit wieder eröffnet werden kann.
Okay, und was war aus Ihrer Sicht jetzt das ganz, ganz Schwierige oder das am allerschwierigsten?
An den Ort zu glauben. Also ich glaube wirklich so einfach, um die Mentalkraft zu haben und das wirklich, es hat ja auch lange gedauert von der Anfrage, die an meinen Mann herangetragen wurde, können Sie sich vorstellen, dieses Haus zu kaufen und es unter Ihre Fittiche zu nehmen. Das war ungefähr 1998, eben Anita ist im Jahr 1997 verstorben, am 1. Februar 1997, an meinem 18. Geburtstag im Übrigen. Ja, und 1998 war dann klar, okay, die Stadt wird dieses Haus nicht kaufen wollen. Und hat mein Mann, der immer schon ein Faible eben für außergewöhnliche Orte hatte, und ich, wir haben gesagt, das machen wir. Aber es dauerte dann tatsächlich noch bis 2002, bis der Verkauf tatsächlich abgeschlossen war. Und dann bis 2006, bis Tim und Christa Melzer eben dieses Haus aus dem Dornröschenschlaf erweckt haben und eine Bewirtung statt oder eine Wiedereröffnung stattfinden konnte. Das heißt, es brauchte auch wirklich einen langen Atem, an dieses Haus zu glauben, zu sagen, hey, wir glauben dran, wir bleiben dran. Wir haben ja auch hier gelebt, mein Mann und ich, Anfang der 2000er Jahre waren wir so Pioniere hier am Oberhafen. Ich würde sagen, mit einer Handvoll anderer Personen. Carsten Kehler möchte ich nennen, großartiger Künstler, der hier vorne noch arbeitet und wirkt. Thorsten Passfeld. Im Übrigen hat Thorsten Passfeld die Oberhafenkantine 1:1 nachgebaut aus Holz, aus Absperrholz im Jahr 2010. Und die steht nun als Botschafter Hamburgs und als auch Botschafter für Nachhaltigkeit und für Erinnerungsorte in Berlin, also in der Hauptstadt, dort an der Spree an Bahngleisen, hier an der Elbe an Bahngleisen. Also es ist eine Replika, ein 1:1 Nachbau und ist dort auch schon lange kein Geheimtipp mehr, sondern ein absoluter Kultort. Und betrieben von zwei Familienmitgliedern von uns. Ja, und das ist auch so eine Liebe zur Hauptstadt und eine Liebe zur Hansestadt. Ja, und so. Also für mich als Künstlerin oder als Kulturschaffende ist diese Kantine auch viel mehr als ein gastronomischer Ort und viel mehr als ein Erinnerungsort. Er ist ein Kult, es ist ein Kunstwerk. Allein schon die Verortung an den Bahngleisen, am Wasser, als Eingangstor zum Oberhafen. Wirklich alles andere als die durchgestylte Hafen-City, sondern dieser Oberhafen ist ja nach wie vor ein Kreativort, ein Ort, der nicht auf Verwertungsdruck aus ist, wo alles möglich ist. Immer noch ein Ort der Pioniere. Und da auch zu sagen, nö, hier muss nichts passieren, hier muss nicht zwingend Geld verdient werden. Das darf hier ein Ort des Homoludens sein, des spielenden Menschens. Also Sinn des Gutes tun, wahllos schönes Schaffen, ohne immer gleich das Monetäre im Blick zu haben. Das finde ich ist auch eine Art Privileg, so.
Ja. Sensationell. Ich bin total begeistert. Das hätte ich jetzt unter uns gar nicht gedacht, dass Sie so so, so drauf sind.
Das ist nicht, ne? Nee, aber das ist irgendwie, ja, das ist aber auch das, was mein Mann und mich verbindet. Wir haben ja ganz lange, wir haben ja ganz vorne, wir haben es Lands End getauft, im Güterbahnhof, im alten Lokschuppen gelebt. Wir haben da mehr gehaust auf Matratzen. Ja, und da haben wir bestimmt, bis ich mit dem ersten Kind schwanger war, wir haben ja 4 gemeinsame Kinder. Luzi hier, die neben mir sitzt, hat noch einen Zwillingsbruder, einen 13-jährigen großen Bruder und eine 5-jährige Schwester, bevor dann irgendwie das Kinderkriegen dran war, haben mein Mann und ich die verrücktesten Häuser bewohnt oder besetzt oder behaust. So, und war natürlich immer auch ein bisschen Stachel im Fleisch, sage ich mal, der durchgestylten, harten City, sind das aber bis heute ganz gerne.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese ganze Renovierung aber auch echt teuer war. Jetzt so eine Frage: Würden Sie das nochmal machen und Ihre Familie? Würden Sie nochmal die Oberhafenkantine, ja, kaufen und renovieren wollen?
Also, wir haben ja, also mein Mann und ich oder wir als Familie, ein Faible für skurrile, schillernde Momente und Objekte und Räume. Und klar, es ist ein Investment gewesen und es ist ein Investment, aber ich liebe es, in Kunst und Kultur zu investieren. Für mich gibt es nichts Schöneres und Wichtigeres. Insofern ja, also wenn wir die Wahl hätten und heute nochmal jemand die Oberhafenkantine uns auf dem Silbertablett servieren würde, ja, also ja, immer wieder ja zu solchen Orten, die sind unbedingt erhaltenswert. Also das sind Erinnerungsorte, Zeitzeugen, das ist eine Hamburgense, das sind Wahrzeichen. Also wenn nicht die Oberhafenkantine, was dann?
Also ich bin total beeindruckt und sag mal vielen, vielen Dank, dass es Sie und Ihre Familie gibt und dass wir diese Oberhafenkantine behalten können hier in Hamburg.
Das ist so wichtig. Also mein
Großartig.
Das ist ganz wichtig. Also schön, dass Sie das auch so teilen und sozusagen sich von dieser Begeisterung anstecken lassen. Da trifft man nicht viele eine. Na, gibt's aber ja. Das ist, ja, lass sie mal. So, aber ist so. Also das ist einfach mal zu sagen, ja, einfach mit meinem Tellerrand hinausschauen. Und das hat für mich auch was mit Aura, ne? Also ich habe da so ein Fable für, ja, für, ich glaube, es gibt mehr als ne, alles immer nur so akkurat. Es hat schon einen Sinn. So, es hat auch einen Sinn, dass Anita Händel hier von ihrem 12. Lebensjahr an bis zum 84. Geburtstag hinter dem Tresen stand, Frikadellen gebraten hat, in Weltwirren des Zweiten Weltkrieges, ja, während der Tyrannei des NS-Regimes. Sie hat ihre Brüder verloren an der Front, sie hat ihre Mutter verloren im Zweiten Weltkrieg, ihr Ehemann hat sie später verlassen, sie hat 2 kleine Söhne durchbringen müssen und sie ist jeden Morgen aufgestanden um 4.20 Uhr, um die Bahn hier hinzunehmen und hat keinen Tag gejammert. So. Und davon können wir uns alle mal eine Scheibe abschneiden. Und das hat auch was mit Haltung zu tun. Das hat was mit, ja, einem Ja zum Leben zu tun, trotzdem. So. Und das ist für mich, sind so Frauen, die wirklich solche Krisenzeiten, da ihre eigene Familie, aber auch eine Gesellschaft durchtragen, sind vorbildlich. Und das sollten wir mal auch gerade, wenn wir mal schauen, wer hier gerade, ich will mal, die alten weißen Männer, ist so, die diese Welt regieren und zum Teil versuchen, zugrunde zu richten. Ja, das waren nicht Frauen. Frauen waren diejenigen, die immer versucht haben, auszugleichen. Und Anita Händel ist für mich wirklich großartig.
Ich habe gelesen, dass sie ja auch mit 12 von der Schule genommen worden ist, von ihrem Vater, damit sie hier mit einsteigt. Also vom 12. Lebensjahr bis zum 85. Lebensjahr 84. durchgehend gearbeitet. Wahrscheinlich war sie auch nie im Urlaub, schätze ich. Vermutlich, also klar, die Zeit mit dem Zweiten Weltkrieg dazwischen hat es natürlich auch gar nicht ergeben, dass man an solche Gedanken denkt. Aber wenn man es so aus heutiger Perspektive sieht.
Ja, genau. Also wo wirklich, und es, ne, gern auch mal gejammert wird, schnell, ist mein Eindruck so. Also ich finde, das ist schon großartig und hat Vorbildcharakter.
Sebastian Lippert führt ja jetzt das Restaurant, also hat die Regie übernommen, aber schon seit 2011. Und da wüsste ich mal gern, was ist denn jetzt das Besondere an dieser ja, an dieser Küche.
Ich würde denken, die klassische Hausmannskost. Ne? Hier steht Lapskaus auf dem Speiseplan, hier stehen Frikadellen auf dem Speiseplan, das Hamburger Rundstück, was wohl der Renner hier ist, das wird wohl am meisten nachgefragt. Es gibt aber auch vegetarische und vegane Küche natürlich. Ne? Also Traditionen bewahren und trotzdem natürlich sich dem Zeitgeist nicht verschließen, auch kulinarisch. Das ist auch ein Ansatz von Sebastian und seinem Team. Er war heute Morgen gerade bei einem Schlachter, der die Hamburger Weißwurst nochmal neu kreiert hat. Das gilt ja immer auch nachzujustieren, da nochmal zu gucken, wie viel Hering kommt da rein, wie viel Kaviar, was kommt beim Publikum oder beim Kunden am besten an. Also da ist er wirklich ganz aktiv, auch regional und saisonal eben zu kochen oder kochen zu lassen und hat ein unglaublich motiviertes Team. Und da sind wir wirklich auch immer im guten Austausch mit Sebastian und mein Mann und er kommen auch wunderbar miteinander zurecht und das ist auch die Bedingung, ne? Wenn Eigentümer und Pächter, wenn sie eine Sprache sprechen, dann ist das auch harmonisch und dann ist das auch auf lange Sicht, gerade bei so einer herausfordernden Kantine, ganz, ganz elementar.
Vielen, vielen Dank. Das ist einfach großartig. Ja, wer einmal dort war, weiß, die Oberhafenkantine ist einfach mehr als ein Restaurant, ein Stück Geschichte und ein ganz besonderer Ort, praktisch wie aus der Zeit gefallen. Mit den Jahren natürlich immer weiter abgesackt. Ein bisschen schräg, hatten wir ja schon drüber gesprochen, die Lampen trotzdem gerade, genauso wie der Tresen, damit das Bier auch richtig abgezapft werden kann. Heute ein echter kulinarischer Ausflug in Britta's Hafen Podcast. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das tolle Podcastgespräch und wünsche Ihnen und der Oberhafenkantine und der ganzen Crew und der Familie alles, alles Gute.
Danke, vielen Dank.
Dann noch einen schönen Tag und viel Spaß bei der Eröffnung. Viel Erfolg bei der Ausstellung.
Herzlichen Dank.
Gerne. Tschüss. Zu Gast war heute Dr. Julia Kretschmer-Wachsmann. Und in den Shownotes findet ihr den Link zu ihrer Internetseite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem kulinarischen Ausflug in Britta's Hafen Podcast. Jetzt nochmal die Adresse. Die Oberhafenkantine befindet sich in der Stockmeierstraße 39, 20457 Hamburg. Die Öffnungszeiten: Montag geschlossen, Dienstag 17 bis 22 Uhr, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag 12 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag 12 Uhr bis 17.30 Uhr. Und die Ausstellung, über die wir gesprochen haben, mit den interessanten Bildern, ist für die Öffentlichkeit geöffnet am 26.07., am 31.07., am 2.08. und am 7.08. Die Uhrzeiten dazu findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Tschüss!